Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, guten Tag, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Und mit mir am virtuellen Tisch sitzt der charmante, intelligente, gut aussehende und vielleicht fast eingeschneite Christian.
Hallo Carsten, dazu kann ich dir gleich noch viel mehr erzählen.
Das hoffe ich doch sehr. Und die charmante, intelligente, gut aussehende Franziska ist ebenfalls mit am Tisch. Hallo.
Hallo Carsten, hallo Christian.
Und heute geht es an diesem kalten Januartag heiß her. Wir haben das Thema Brandverletzte. Und ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ganz Deutschland steht still. Ich bekomme Unwetterwarnungen ohne Ende. Ich soll nicht vor die Tür. Und ich darf es jetzt mal sagen, egal wann und wo ihr hört, heute, wir nehmen am 9. Januar auf und in Bonn ist Frühling. Die Vögel zwitschern, das Gras ist grün. Ich kann keine Schneebilder aus dem Fenster senden, aber ich glaube, in Osnabrück ist es anders.
Hier liegt zwar noch Schnee und hier zwitschert kein Vogel, ist genauso. Die Kita sagt, ah nee, komm, lieber zu Hause bleiben und so. Ich dachte, Wunder, was passiert. Heute Morgen stehe ich hier und denke so, dafür fällt jetzt die Schule aus. Schüler müsste man sein, Carsten. Schüler müsste man sein oder Schülerin. Dann hätte man heute auf jeden Fall einen richtig guten Tag.
Das weiß ich nicht, das können wir Franziska fragen. Meinst du, dass Schüler, Schülerinnen heute einen fantastischen Tag haben?
Ja, ich würde sagen, es kommt sehr darauf an, wo man heute ist in Deutschland. Also aus Witten sitze ich hier und hier ist es grau, nass, kalt und windig. Und ja, meine Kinder waren heute in der Schule. Die mussten gehen.
Ach krass, heute war schulfrei.
Tee. Aber bevor wir über Schulsysteme reden, wir haben den EKG-Podcast brandverletzt und ich möchte einmal ganz einleitend sagen, dass wir das Thema schon sehr lange geplant haben. Wir haben auch verschiedene Menschen angesprochen, deswegen bin ich sehr froh, dass wir Franziska jetzt vor dem Mikro haben. Es gibt aktuelle Ereignisse in der Schweiz, in Zürich, das haben einige mitbekommen. Das ist aber nicht der Grund für diese Aufnahme und wenn wir dort einen Ausflug machen, dann auch nur ganz kurz. Auf jeden Fall wünsche ich an dieser Stelle allen Menschen, die dort involviert waren und sind und vor allen Dingen den Betroffenen, Angehörigen und allem wirklich von Herzen alles, alles Liebe, alles Gute, viel Kraft. Das ist nämlich mit Sicherheit keine einfache Situation. Aber erstmal, es geht um dich, Franziska. Franziska, stell dich den Hörenden doch mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Warum reden wir jetzt über Brandverletzte im Podcast? Vielleicht magst du sagen, warum und woher wir uns kennen. Ich weiß, viele Aufgaben und Fragen auf einmal. Ich bin sehr gewiss, du kriegst es hin.
Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin Franziska Weishaupt. Ich bin 32 Jahre alt, Gesundheits- und Krankenpflegerin und Studentin an der Akkon-Hochschule in Berlin. Und daher, lieber Carsten, kenne ich dich auch als mein Dozent. Jetzt mittlerweile ja auch als Kammerbotschafterin in der Pflegekammer NRW tätig und ehrenamtlich. Und ja, durch die DGIN bin ich neu dazugestoßen und überzeugt worden. Und ja, wir sprechen heute zu dem Thema Brandverletzte. Es ist eine Person auf mich zugekommen und hatte mich gefragt, wie wär's? Wäre das nicht mal ein Thema? Genau, und im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit durfte ich erste Einblicke in den Bereich sammeln und ja, heute sind wir hier.
Du schreibst ja deine Bachelorarbeit nicht bei mir, bevor wir wieder einer Interessenskonflikte wittert über die pflegerischen Qualitätsindikatoren von der Schwerbrand- bzw. Brandverletztenversorgung. Aber lass uns doch erstmal definieren, ab wann ist denn jemand ein Brandverletzter, der einen, ich sage jetzt mal, spezielles Zentrum, eine spezielle Behandlung braucht? Ist das schon der Carsten, der sich am Teelicht verbrannt hat oder ab wo geht's los?
Nein, das ist nicht der Carsten, der sich am Teelicht verbrannt hat. Wir sprechen hier von Schwerstbrandverletzten von 15-20% der Körperoberfläche. Ist ein bisschen abhängig von der Lokalität und auch von den Schweregraden. Genau.
Ist das viel, 15-20%? Das ist weniger als ein Bein.
Also man kann laienhaft die Handfläche einer Person als 1% rechnen und 15 Hände sind schon viel. Also wir reden jetzt über die Erwachsenen. Das ist bei den Kindern immer noch ein bisschen anders. Und erwachsen gilt man quasi in der Brandverletztenversorgung ab 16, also größer gleich 16 Jahre alt. Kommt aber auch ein bisschen auf die Anatomie und Entwicklung eines jeden Einzelnen an. Und ja, da sind 15-20% schon sehr viel, ja.
Und vielleicht ist es nicht nur die Fläche, sondern wenn, ich sag mal, ein Inhalationstrauma ist oder andere Spezialitäten, genau. Da können wir gleich vielleicht noch meinen. Aber ich war jetzt gerade sehr überrascht, lieber Christian.
Wieso?
Naja, weil das war ja ein wirklich hochfundierter fachlicher Input. Ich möchte nicht zu nahe treten, aber einfach zu sagen, 15% ist weniger als ein Bein, da habe ich schon kurz gezuckt und dachte, kennst du etwa die Neuner-Regel nach Wallace?
Nee, kenne ich nicht. Aber intuitiv habe ich das drin. Aber vielleicht willst du mal ganz kurz erklären, was das ist, damit ich nicht komplett blöd sterbe.
Franziska, du unterbrichst mich, wenn ich Unsinn erzähle. Die Neuner-Regel nach Wallace teilt den erwachsenen, mischkosternährten mitteleuropäischen Körper auf. Und zwar ist es so, dass das Bein 18% ist, nämlich 9+9% der Körperoberfläche. Die Arme jeweils links und rechts sind 9%. 1% ist die Hand, wie Franziska gerade schon sagte. 1% das Genital, wobei ich da nie verstanden habe, ob männlich und oder weiblich, weil je nach Situation, kann man ja mal ganz ehrlich drüber reden. Also 1% ist das im Becken liegende Genital beschrieben nach Wallace und wir haben ja andere äußere Genitalmerkmale und auch dort gibt es unterschiedliche Anatomien, aber egal, 9% ist der Kopf und dann haben wir 18% je Rumpfseite, 36 in Summe und sollte ich richtig gezählt haben, komme ich dann auf die komplette Körperoberfläche. Und wenn davon 15%, also der Kopf ist 9.
Hast du gesagt, okay. Habe ich überhört.
Ich hoffe, ich habe, also
hast
der erwachsene gesagt, Kopf ist 9 und
hast du gesagt.
Bei Kindern ist es nämlich das Doppelte vom Kopf, der hat nämlich 18.
Ja,
genau.
Und das habe ich jetzt ohne Google geschafft an der Stelle, möchte ich sagen.
Bei mir ist es 18% Oberarm.
Ah ja.
Plus, minus.
Aufgerundet, ja.
Auf 100.
Okay.
Genau, bei mir sind es 44% Oberbauch. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema. Also, das ist jetzt die Oberfläche, aber gibt es auch spezielle Verbrennungsmuster, wo man sagt, also ich habe jetzt mal Inhalationstrauma gesagt, du hast schon gesagt, ja genau. Was gibt's denn noch so, also neben dem Inhalationstrauma, wo du sagst, boah, das sollte lieber doch in ein Zentrum, da sind wir uns in der Fachwelt irgendwie einig drüber.
Ja, das sind alle Starkstromverletzungen und auf jeden Fall auch chemische Substanzen, Verätzungen zum Beispiel, Inhalationstrauma hast du schon benannt. Genau, das sind erstmal so die Hauptdinge, die so vorkommen.
Und wo ich ganz neugierig bin, also Starkstrom ist ja wieder im Kommen, sage ich mal, als Verletzung unter jungen Männern vor allen Dingen, also hier Trainsurfer, ist auch in Österreich ein Riesenthema übrigens, aber was mich in der Vorbereitung auf das Thema total geflasht hat, das war etwas, das wusste ich nicht, das habe ich durch Franziska gelernt, muss ich an der Stelle sagen, Verbrennungen durch Medikamente.
Genau, es gibt bestimmte Medikamente, die Reaktionen auslösen, inflammatorisch. Und ja, die Haut, kann man sich vorstellen, die löst sich. Also durch diese Reaktion, durch die Gabe von den Medikamenten, löst die sich ab. Und das wird dann eben so behandelt, als wäre es eine Verbrennung. Und das kann, also es ist zum einen schwierig zu stoppen, weil das Medikament ja schon im Körper wirkt. Und das andere ist, dass das Ausmaß erst mit der Zeit richtig sichtbar ist. Da gilt es dann halt, das zu erkennen. Das ist schwierig. Erfordert auch ein bisschen, ja, den Augenmerk da drauf. Die Menschen liegen ja dann häufig auf der Peripherie, auf Normalstationen und das muss dann auch vom Stationsarzt erkannt werden. Und dann gilt es eigentlich schnell, die zu überführen, weil man nicht genau weiß, in welchem Ausmaß sich das noch entwickelt.
Sind das phototoxische Reaktionen oder worunter müsste ich das jetzt im großen grünen Buch mit der Steinlaus suchen?
Also das würde früher das Lyell-Syndrom genannt, toxische epidermale Nekrolyse. Das ist eine TEN, wird es heute genannt und wird zum Beispiel ausgelöst zwischen Antibiotika, aber auch Antikoalsiva oder Allopurinol, NSAR tatsächlich auch. Also es gibt verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen und es gibt einen pathogenetischen Zusammenhang zwischen den genetischen Gegebenheiten der PatientInnen und den Medikamenten. Also da müssen einige Dinge zusammenkommen. Also insgesamt sind halt die Fallzahlen sehr selten, aber wenn, dann ist das Ausmaß halt sehr dramatisch. Also die Menschen kommen mit einem Harnwegsinfekt zum Beispiel, werden dann durch Antibiotika behandelt und ja, können dann eben solche Nebenwirkungen entwickeln. Das Medikament muss dann natürlich dementsprechend abgesetzt werden. Und die Behandlung der eigentlichen Sache ist ja damit dann auch unterbrochen. Also dann können sich auch andere Dinge nochmal weiterentwickeln, was dann zu einer hohen Vulnerabilität der PatientInnen führt. 5-10% der Fälle kann kein klarer Auslöser identifiziert werden. Also das ist halt auch nochmal erschwerend.
Und ich habe tatsächlich mal so im Rande damit zu tun gehabt. Ich war zu meinen Intensivzeiten, rief mal ganz aufgeregt ein Hautarzt an und sagte, er hat einen vitalen Notfall. Und ich hatte schon fast angefangen zu lachen nach dem Motto, welchen vitalen Notfall kann denn bitte schön ein Hautarzt haben? Und hatte dann damals das Erstkontakt mit dem sogenannten Steve-Johnson-Syndrom, also wo es dann auch um ein arzneimittelbedingte Erythem geht, und das war schon sehr beeindruckend, und der war wirklich intensivpflichtig. Also da war nicht nur durch die Atemnot der allergischen Reaktion die Intensivpflichtigkeit, weil der glühte wirklich am gesamten Körper, dieser Mensch. Und da wurde mir dann auch bewusst, jeder Bereich kann seine vitalen Notfälle haben und man sollte auch Hautärzte nicht auf Cortisonsalben reduzieren.
Ja, auf jeden Fall. Also das beginnt halt mit so roten Pöckchen, die sich halt immer weiter ausbreiten, dann aber halt auch die tieferen Hautschichten schädigen. Und ja, die ersten Hautschichten lösen sich dann eben auch. Und das gilt es halt schnellstmöglich zu unterbrechen und halt auch adäquat zu behandeln.
Naja, man darf halt nicht vergessen, die Haut ist halt das größte Organ. Also das hier natürlich ein enormes Potenzial für Notfälle bestehen kann, liegt ja eigentlich auf der Hand. Wird nur gerne übersehen, ne?
Ja.
Das stimmt. Aber mal weg von der Haut, weil das ist ja auch was Seltenes und ich glaube, das haben aber viele schon auch selten gehört. Das ist schon mal ein interessanter Einblick. Jetzt haben wir immer gesagt, die sollen in ein Zentrum. Was ist denn so ein Verbrennungszentrum? Was macht das aus? Was ist da so das Besondere? Wie viel haben wir davon? Ich weiß wieder, Fragen über Fragen. Machen wir erstmal eine nach der anderen. Was ist denn so ein spezielles Zentrum und wer arbeitet da?
Also das Zentrum der Brandverletzten, das hat bestimmte bauliche Anforderungen, aber auch personell und interprofessionelle Anforderungen. In Deutschland gibt es aktuell 19 Zentren. Laut der Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin, der DGV. Also wir sprechen jetzt weiterhin von den Erwachsenen. Also die Kinder lasse ich jetzt mal außen vor, weil ich da keine Ahnung von habe. Und die Brandverletzten Zentren, die sind eben baulich besonders aufgebaut. Also das sind Einzelzimmer, die haben eine Vorkabine, die haben bestimmte Mechanismen für die Wärmeregulation. Die PatientInnen haben große Probleme, die Temperatur zu halten und zu managen, und die Regulation ist halt gestört, sodass eine hohe Temperatur in dem Raum möglich sein muss. Also die werden zum Teil bis zu 40 Grad erwärmt, die Räume, um Verbandwechsel zu ermöglichen. Und da müssen halt jedes einzelne Zimmer temperiert sein und auch regulierbar sein. Und zum anderen sind halt die sogenannten Duschbäder notwendig. Dort werden halt die PatientInnen aufgenommen und erst versorgt. Dort wird in Narkose zum Teil, also eine Kurznarkose oder auch wach, je nach Umfang oder Situation, mit sterilen Kautelen die lose Haut abgetragen. Das hört sich sehr mechanisch an, ist auch tatsächlich etwas sehr Mechanisches, und werden dann nach Anordnung des Arztes quasi erst versorgt mit Wundauflagen. Und das sind halt besondere Bäder. Man kann sich vorstellen, dass wenn ein Körper am Rumpf oder im Genitalbereich verbrannt ist und die intensivpflichtig sind, man die jetzt ja nicht in einer normalen, herkömmlichen Dusche versorgen kann oder reinigen kann. So, das ist eine große Besonderheit. Und das ist je nach Haus anders geregelt. Also manchmal sind halt die Duschbäder direkt angrenzend an die Zimmer. Es gibt meistens ein Duschbad pro Station. Das kann aber auch anders gestaltet sein, dass das in Nähe des OPs ist oder so. Also da gibt es ja unterschiedliche Lösungen. Und zum anderen sind halt die hygienischen Maßnahmen sehr hoch. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Haut ist ja eine natürliche Barriere, Schutz vor Keimen. Wenn die eben verloren geht, dann ist die Eintrittspforte für Keime sehr hoch. Und die gilt es halt, so gut es geht, zu schützen. Genau, das sind halt die anderen baulichen Sachen, die da halt auch eingehalten werden müssen. Dann ist die Belüftung noch zu nennen. Da sind so besondere Filter und besondere Belüftungssysteme notwendig. Und wenn man jetzt weggeht vom Baulichen hin zum Personellen, dann ist natürlich die plastische Chirurgie zu nennen, das Team und aber auch die Pflege vor allem. Ne? Also das ist halt, also die verbringen sehr, sehr viel Zeit mit den PatientInnen. Die sind im engen Austausch, im engen Kontakt, aber auch Physiotherapeuten, ErgotherapeutInnen, wenn das vorhanden ist. Aber auch psychologische Betreuung. Genau, das sind so die Anforderungen oder die Wünsche an einen brandverletzten Station.
Ich habe mal eine Frage, und zwar, welche Fachrichtung aus der Medizin kann ich denn da treffen? Sind das Hautärzte und Hautärztinnen oder wer?
Plastische Chirurgen.
Sind tatsächlich Chirurginnen?
Ja, also soweit ich, Carsten, korrigiere mich, aber genau.
Nein, also sind schon. Nein, ich atme nicht, weil, also es sollte natürlich unter Leitung eines Intensivmediziners, Intensivmedizinerin sein, und Intensivmediziner können verschiedene Fachrichtungen haben. Idealerweise haben die einen Facharzt für Intensivmedizin, die kommen entweder aus der Anästhesie oder Inneren, klassisch, aber, und das wissen viele nicht und deswegen habe ich auch geatmet, es gibt tatsächlich auch chirurgische Intensivmediziner. Historisch kommen wir eigentlich aus diesem Bereich, dass Chirurgen Intensivmedizin aufgebaut haben in Deutschland, und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere plastische Chirurg Intensivmediziner ist. Ich hatte jetzt gerade nur dieses, ich sag mal, Schmunzeln im Kopf. Plastische Chirurgie verbinde ich halt manchmal dann doch eher mit den Elektiveingriffen der Schönheitschirurgie. Mhm. Und jetzt habe ich aber jemanden und das typische Stereobild des Intensivmediziners, Medizinerin vor Augen. Das hat sich gerade ein bisschen für mich so gebissen. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon so eine Mischung. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, auf den pädiatrischen Verbrennungseinheiten werden auch pädiatrische Intensivmediziner gebraucht im engen Austausch. Und deswegen gibt es da auch eine ganz andere Aufteilung in Deutschland. Also wir haben ja eine sehr hohe Dichte von Verbrennungsbetten in Nordrhein-Westfalen. Viele denken ja immer, dass man, also es gibt zwar eine Empfehlung, so und so viele Betten pro 100.000 Einwohner, das weiß ich gerade nicht, das weiß Franziska durch ihre Bachelorarbeit bestimmt viel besser. Trotzdem ist es sehr interessant zu sehen, dass wir eine Flächenbildung in Nordrhein-Westfalen haben, auch historisch Bergbau, chemische Industrie. Ja, genau. Und dann ist es halt ganz interessant zu sehen, dass wir noch so ein paar Kinderbetten verteilt über Deutschland haben, die dann nicht immer mit Erwachsenenbetten kombiniert sind. So muss der Nordhesse zum Beispiel nach Offenbach oder nach Dortmund, was vielleicht näher dran ist, will sagen, wir haben hier keine flächendeckende Gleichverteilung, sondern wirklich eine Zentrumsbildung bis auf Nordrhein-Westfalen, wo eine kleine Knubbelbildung ist, damit man wirklich in ein wirklich spezialisiertes Zentrum kommt, um sowohl die baulichen als pflegefachlichen und therapeutischen Anforderungen zu genügen. Das bringt mich aber wieder zu der Frage, das ist doch eigentlich ein super Arbeiten. Du hast eine Einzelbetreuung, es ist warm, du machst so ein bisschen psychologisches Tüdelü, habe ich gerade rausgehört, und die ganzen schlimmen Sachen, Haut abschälen, Verbände, Narkose, Sedierung, das klingt doch alles so, als ob da ganz viele Ärzte tätig sind und du guckst denen bei der Arbeit zu. Du hörst Sarkasmus hoffentlich raus.
Also, die Realität ist ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber das, was ich von KollegInnen mitbekommen habe, ist das anders. Also, die Wunschvorstellung ist eine 1:1-Betreuung und je nach Aufwand der Wundversorgung sind halt auch tatsächlich zwei Pflegefachpersonen notwendig, einfach ja für das möglichst keimarme Handling in der Wundversorgung. Und die Realität ist halt, wenn der Verband fertig ist, in den anderen Schichten, dass dann eben eine Pflegefachperson zwei PatientInnen versorgt. Es können auch je nach Umfang auch mal drei sein. Es ist aber sehr viel Aufwand. Also warm hört sich ja jetzt erstmal schön an, aber ein Verbandswechsel in steriler Kleidung bei 40 Grad Raumtemperatur, das ist sehr anstrengend. Und ein Verbandswechsel kann ja auch über mehrere Stunden dauern. Man muss sich halt der hämodynamischen Situation der Person anpassen, aber auch vom Material und wie versorge ich was am besten und der Arbeitsablauf. Man muss immer wieder entweder Handschuhwechsel, den Tisch neu decken, sich einen Überblick verschaffen, Fotodokumentation vornehmen und vielleicht auch selber nochmal was trinken gehen. Es ist nicht unüblich, dass man je nach Konzeption dann auch nochmal eine Pause einlegen muss, auch wenn man das vielleicht noch nicht so gewohnt ist. Genau, man muss da auch auf sich achten.
Inwiefern auf sich achten?
Naja, also wenn man sich jetzt vorstellt, man beginnt seinen Dienst morgens um 6, hat vielleicht noch nicht gefrühstückt und geht dann jetzt erstmal 3 Stunden in die Wundversorgung bei 40 Grad. Das schlägt der ein oder anderen Kolleginnen auch schon mal auf den Kreislauf. Ne? Man muss dann vielleicht auch nochmal auf sich hören und sagen, okay, ich mache es jetzt nicht schnell fertig, sondern trinke erstmal noch einen halben Liter und gehe dann nochmal frisch rein, wenn es die Situation erlaubt. Ne? Also ist ja auch immer noch die Intensivstation und da kommen ja auch immer noch andere Faktoren zu.
Also klingt nach Wahnsinnsherausforderungen. Jetzt hast du natürlich gesagt, die 1-zu-1-Betreuung ist eine Wunschvorstellung. Wie kriegt man das denn jetzt bewerkstelligt? Ich meine, du bist jetzt 3-4 Stunden bei einem Patienten. Das heißt ja automatisch, wenn du eine 1-zu-2, nachts eine 1-zu-3-Betreuung hast, dass die anderen Patienten mit observieren müssen. Ist das nicht eine hohe mentale Zerreißprobe, sage ich jetzt mal, so nach dem Motto, so eigentlich ist es doch jetzt wirklich logisch und nachrechenbar und nicht nur, wie man es sonst hat, es wäre schön, dass wir hier in der engen Betreuung sind, sondern du kannst ja die Stunden, die du pro Mensch verbringst, ja wirklich nachweisen, dass man da eigentlich einen anderen Personalschlüssel für braucht.
Ja, also da ist zu sagen, dass halt nicht in jeder Schicht der Verbandswechsel erfolgt. Ne? Das heißt also, man hat einmal im besten Fall pro 24 Stunden den Wundversorgungsaufwand. Das ist häufig im Frühdienst verankert, wo man natürlich auch viele Teilzeitbeschäftigte irgendwie auch mit hat, personaltechnisch. Und natürlich ist halt, ja, dann schauen mal Schüler zu oder Auszubildende oder, ne, also man hat immer noch auch noch andere Menschen mit auf Station, die auch unterstützen können. Ist halt immer so ein bisschen auch ein Abwägen, weil es sollte natürlich trotzdem die bestmögliche Versorgung auch unter den hygienischen Gegebenheiten sein. Aber es ist auch nicht unüblich, dass halt Ärztinnen und Ärzte damit tatkräftig mit am Bett mit der Pflegefachperson zusammen den Wundverbandswechsel durchführen. Das ist je nach Haus auch anders gewünscht, anders gelebt. Hm. Und die Wundbeurteilung erfordert sehr, sehr viel Erfahrung, auch was die Wundauflagen betreffen. Und das wird häufig dann auch während des Verbandswechsels entschieden. Also es ist jetzt nicht so, dass das Gleiche draufkommt wie gestern, sondern das wird tagesaktuell dann interprofessionell besprochen und ist jetzt nicht die Meinung einer einzelnen Person. Und da ist halt wirklich jahrelange Erfahrung notwendig. Ne? Also die Fachkrankenschwester, die jetzt schon jahrelang auf so einem Bereich arbeitet, hat einen ganz anderen Blick auf Wunden und Wundveränderungen, auch minimalste Veränderungen, die ich zum Beispiel erstmal nicht so wahrgenommen habe. Und dann eine Schwester sagte, ja, aber man sieht doch, das hat sich doch verändert von gestern. Und ja, ich musste mir die Fotos anschauen.
Wie ist das denn? Gibt es da eigentlich im Bereich Advanced Practice Nursing schon was? Also gibt es Menschen, die darauf pflegerisch auch spezialisiert sind?
Also mir ist keine bekannt. Das heißt natürlich nicht, dass es das nicht gibt, aber mir ist keine bekannt.
Okay. Und was mich auch noch interessieren würde, wir haben jetzt viel über so Wundversorgung gesprochen, was natürlich super naheliegend ist. Ich denke immer so die ganze Zeit daran, die Wundversorgung ist aber eigentlich, also natürlich irgendwie schon ein Hauptfeld, aber aus Sicht von Betroffenen geht es ja wahrscheinlich auch darum, wie geht das Leben dann weiter? Also was für Einschränkungen hat man vielleicht auch tatsächlich in Bezug auf Angehörige, weil wir reden ja hier nicht über, weiß ich nicht, eine Lungenentzündung, sondern es kann ja schon auch ziemlich viele Einschnitte auch für das weitere Leben bedeuten, Körperbild, Störungen und so weiter und so fort. Also ich glaube, psychologische Betreuung ist hier super wichtig. Was fällt dann so von diesen Aufgaben auch der Pflege zu?
Also wir verbringen in erster Linie natürlich sehr viel Zeit mit den PatientInnen, einfach durch die Komplexität. Und natürlich versucht man auch in der Brandverletztenversorgung die Menschen wach zu lassen. Und nur für die notwendigen Dinge zu sedieren oder analgetisch gut abzudecken, sodass halt ein Kontakt entsteht, eine Beziehung entsteht und auch wachsen kann. Und wir natürlich auch die psychologische Seite mit betreuen also sehr einfühlsam sein sollten, empathisch und respektvoll auch den Veränderungen gegenüberstehen. Es gibt Menschen, die wollen direkt wissen, wie sehe ich jetzt aus. Es gibt Menschen, die wollen das erstmal gar nicht wissen. Einige fordern Spiegel ein, andere möchten erstmal nichts von sich sehen. Und da braucht jeder individuell seine Zeit. So dass, also die Betreuung und die Begleitung, einfach das Dasein, ne, die Zeit mit den Menschen zu verbringen, ist, glaube ich, aus meiner Sicht und aus meiner Erlebenswelt so das, was auch ja die Menschen so ein Stück nach vorne bringen kann.
Ich glaube, dass das ja auch sehr schwierig ist in der Angehörigenbetreuung und Begleitung. Die kommen rein, haben wahrscheinlich das erstmal so ein schockiertes Gesicht, gerade wenn es das Gesicht betrifft. Aber es ist ja nicht nur das Äußerliche, sondern die seelischen Narben, antizipiere ich jetzt mal, die gehen ja über den Intensivaufenthalt hinaus. Es ist ja nicht nur das Trauma, weil was passiert ist, sondern vielleicht hat jemand einen Fehler gemacht und man macht sich und anderen Schuldzuweisungen oder man ist auf die dumme Idee gekommen, auf einen Zug zu steigen und lernt auf einmal den Lichtbogen kennen. Solche Geschichten. Hast du eine Idee davon, wie es nach der Intensiv weitergeht und wie lange das braucht? Also auf der einen Seite psychisch, aber auch die Leute wieder in Bewegung zu bringen, damit nicht diese Kontrakturen und Vernarbungen stattfinden?
Also was daraus wird oder was raus werden kann und wie die Reha im Anschluss erfolgt, da habe ich keine Expertise zu. Was ich sagen kann, ist, dass halt diese Verkürzung und Veränderung an den Sehnen unheimlich schnell voranschreitet, speziell die Finger, die Kleinstgelenke, die müssen täglich mehrfach durchbewegt werden. Sonst kommt es da halt sehr schnell zu Kontrakturen und Einschränkungen, die eben irreversibel sind. Und ja, je nach Ausmaß und Schmerzbelastung erfolgt das dann halt im Rahmen des Verbandswechsels unter analgetischer Abdeckung. Ne, weil man kann sich vorstellen, dass das halt sehr schmerzhaft sein kann. Aber das ist auch wieder individuell. Also es geht um die tägliche mehrfache Bewegung und auch pro Schicht werden die Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchbewegt. Ne, das ist nicht alleine die physiotherapeutische Begleitung, sondern auch eben viel die Pflegefachpersonen, die da gefragt sind.
Ich würde mir so eine Aussage über, das ist nicht nur Physiotherapie, auch für die normalen oder anderen Intensivstationen wünschen. Ich mache ja manchmal Seminare mit Silke Filipovic, wo wir dann Pflegenden beibringen, passives Durchbewegen, dass das nicht nur am Fingerwackeln ist. Super spannend und ich glaube, es gehört auch zu den pflegerischen Kompetenzen bei der Grundpflege, beim Mobilisieren, beim Positionieren, beim Lagern. Aber auch, wie du gerade gesagt hast, natürlich unter analgetischer Abdeckung, unter prozedualer Sedierung, da auch die Gelenke mit zu bewegen und nicht zu sagen, das ist rein Physium. Was mich aber jetzt auch noch interessieren würde, mal angenommen, ich habe so eine große Rumpfverbrennung. Wie mache ich das denn im Monitoring? Ich kann ja nicht einfach EKG-Elektroden aufkleben oder haben Brandzentren noch die alten Nadelelektroden oder wie funktioniert das?
Also häufig ist es sehr herausfordernd, ja, genau. Anatomisch einfach, wo klebe ich jetzt meine Elektrode hin? Bis hin zu, ich klebe keine Elektrode, sondern habe dann einfach eine SpO2-Ableitung und die arterielle Blutdruckmessung. Und ja, diese Zugänge in den Körper, die sind ein Stück weit heilig, sage ich jetzt mal. Einfach, weil das sehr schwierig ist, unter den Voraussetzungen Zugänge zu legen, zu halten, zu pflegen. Genau, das ist eine Besonderheit auf jeden Fall. Und unter Umständen gibt es eben keine EKG-Ableitung.
Was ich aber auch manchmal nicht verstehe, weil wir haben mittlerweile technisch so herausragende Möglichkeiten. Also jeder, der jetzt irgendwie so eine Smartwatch ums Handgelenk hat, kann wahrscheinlich eine EKG-Auswertung machen. Und im Krankenhaus, insbesondere auf den Intensivstationen, machen wir uns dann immer noch eine Platte und eine Klammer um. Aber das muss aber das alte Kabel sein mit der Elektrode. Und obwohl manche von diesen Tools ja auch eine FDA-Zulassung haben. Also da ist noch ganz viel Entwicklungspotenzial hin zu Bluetooth, Wireless Monitoring über Smart Tools, die am Hand- oder Fußgelenk sind oder wo auch gerade eine Verbindung wäre. Was ich allerdings nicht weiß, jetzt weiß ich nicht, wenn ich zu viel in die Tiefe frage, dann sag's mir, sind denn die EKG-Ableitungen und andere Impedanzableitungen dadurch, dass die Haut fehlt oder sich verändert hat, gestört? Muss ich das irgendwie anders lesen und interpretieren oder sind die Bilder am Monitor tatsächlich idem?
Gute Frage. Ich würde
deswegen
sagen,
stelle ich sie.
Ich würde sagen, dass sie gleich sind. Also jetzt aufgrund der Haut, nee, würde ich jetzt sagen, nein. Aber lässt Fragen offen.
Wenn wir da draußen einen Spezialisten für Monitoring haben, meldet
in
euch bei
Bereich.
Uns. Ja, in jedem Bereich, weil es ist in ja auch total Bereich. Spannend. Ich kann zum Beispiel erklären, wie die Arterienkurve als Linie auf den Monitor kommt, obwohl wir ja eigentlich ein Stück Plastik in der Arterie als Gefäß liegen haben. Also das habe ich verstanden. Und ich habe auch verstanden, wie das EKG-Bild entsteht über Vektoren, aber ich hatte mich viele andere Fragen gerade gestellt, die aber ein anderes Thema sind. Vielleicht könnten wir aber nochmal gucken, habt ihr denn spezielle Hilfsmittel in dem Bereich? Also Matratzen, Auflagen, Lifter, Luftbetten, Sandbetten, gar keine Betten?
Ja, gibt es. Und die meisten Zimmer, die ich kenne, die haben einen Deckenlifter. Mhm. So können dann die Personen mithilfe des Tragetuchs durch das Zimmer bewegt werden. Aber eben auch spezielle Matratzen, die kann man sich so vorstellen. Es ist ein Behälter, da ist also ein Stoffsack, da ist Sand drin und da wird Luft reingepustet. Und diese Sandkörner machen einen schwebenden Körper quasi. Also die liegen schon auch auf, aber auf so einem Luftkissen, kann man sich vorstellen. Die Betten sind unheimlich schwer, die wiegen bis zu 2 Tonnen. Das muss auch die Decke aushalten können. Es ist auch manchmal, oder es ist nicht unüblich, dass auf dem Boden markiert ist, wo die stehen dürfen. Und wo eben nicht. Und die Patienten verlieren so ein bisschen das Körpergefühl, weil die wie schwerelos da vor sich hinschweben. Genau, ist aber manchmal notwendig, um den Druck von den Wunden zu nehmen.
Wie bewegen die sich denn? Gar nicht?
Die Menschen oder die Betten?
Die Menschen natürlich.
Also die können
sich bewegen,
Bett
ist auch eine Frage.
Ja, die können sich bewegen und die dürfen sich auch bewegen. Ist halt die Frage, ob man einen wachen Menschen da reinlegen möchte oder ob es da nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt. So möchte ich das sagen. Aber die können sich normal bewegen. Die könnten sich auch drehen auf diesem Luftsack. Ich nenne es jetzt einfach mal Luftsack. Aber es ist natürlich mit der Zeit unangenehm. Ne? Man hat, wie gesagt, das Gefühl der Schwerelosigkeit.
Und laut, oder?
Auch, ja.
Ja, dann ist es besser, wenn man nicht so viel mitbekommt. Naja, gut.
Genau, und die anderen Matratzen, das sind wie so Schaumstoffmatratzen, wo dann das Wundsekret durchsickern kann und mit Schüsseln unter dem Körper aufgefangen werden kann. Den ersten Eindruck, den werde ich nie vergessen. Da kam ich in dieses Zimmer rein und ich dachte, naja, da liegt halt jetzt ein Mensch im Bett, der hat eine Verbrennung und ich hatte keine Ahnung und bin da rein und dachte so, was sind das für Waschschüsseln unter dem Bett und was ist da drin, was tropft aus dieser Matratze raus? Bis ich verstanden habe, dass das Körperflüssigkeit ist. Also wir reden auch von je nach Ausmaß wirklich von mehreren Litern, die dann an Sekrete aufgefangen wird.
Und die ja auch wieder zugeführt werden müssen. Also so ein Verbrennungsmensch in den ersten Stunden, genau. Der kriegt ja nicht 2, nicht 5, nicht 10, sondern auch mal 30, 35, 40 Liter.
Genau. Also das ist die akute Phase. Die geht bis zu 48 Stunden.
Warum verlieren die denn so viel Wasser?
Durch die Eröffnung des Schutzes, also der Haut als Wundoberfläche, da ist halt eine unheimlich große Verdunstung da, ne? Also und die Wundsekrete, die da austreten, das sind ja eben auch Flüssigkeiten.
Na klar.
Und um das Warum zu beantworten, das ist ja auch eine komplette inflammatorische Situation. Und der Körper reagiert ja mit dem, was er gelernt hat seit der Steinzeit. Und ob du dich jetzt irgendwo stößt, dir das Gelenk umknickst oder eine Verbrennung hast, die Reaktion des Versuches der Selbstheilung ist erstmal dieselbe. Weitstellen der Gefäße, möglichst viel Durchblutung hinbekommen im Sinne von Gutes hin, Schlechtes weg. Schlechtes weg bedeutet Einschwemmen von Makrophagen, anderen weißen Blutkörperchen. Im schlimmsten Fall kennen wir es als Eiter. Es bildet sich eine Blase bei intakter Haut. Ist diese Haut nicht da? Ist das, was die Blase sonst wäre, entleert sich als Flüssigkeit und das am ganzen Körper. Und wir haben vorhin schon gehört, Franziska ist etwas jünger als ich und sie hat vor kurzem noch die freche Behauptung aufgestellt, früher hatten wir weniger auf Intensivstationen an Geräten. Nein, wir hatten größere Geräte und wir kennen diese Situation von früher tatsächlich bei septischen Patienten. Also wir hatten auch diese schwarzen Tonnen und Waschschüsseln bei Septikern unten drunter stehen, bis wir verstanden hatten, dass ein Septiker kein Verbrenner, also wir wussten schon immer, ein Septiker ist kein Verbrennungspatient, Wir sind aber vom Flüssigkeitsregime in der Sepsis nicht mehr bei hochosmolaren Flüssigkeiten über Tage hinweg, bis wir so ein Michelin-Männchen gezüchtet haben. Aber tatsächlich, die Haut ist irgendwann eine semipermeable Membran und du kannst nicht nur Schweiß verlieren, sondern die kompletten Flüssigkeiten, wenn diese Membran kaputt ist.
Naja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, wenn die Hautschichten kaputt sind, hast du ja Zugang zu den Gefäßen. Also dann ist ja alles offen. Das ist, also ist ja nichts mehr da, was drüber liegt.
Nee, die Gefäße haben ja noch eine eigene Haut, lieber Christian.
Ja, genau, aber Drüsen und so weiter, es steht ja alles offen. Also der Weg nach außen ist ja sozusagen auf und nicht mehr reguliert.
Richtig, und deswegen laufen sie ja aus und du hast literweise unten und musst von oben nachschieben.
Ja, genau. Die zweite Phase, die dann folgt, so ab dem zweiten Tag, die dann auch anhalten kann bis zu mehreren Wochen oder Monaten, je nach Verlauf. Das ist dann quasi da, wo der erste Schock quasi verarbeitet ist vom Körper. Die PatientInnen sind trotzdem noch weiter körperlich gestresst und stehen auch noch unter Schock. Aber der Metabolismus ist dann ein anderer, sag ich mal. Und die Granulationsphase, die ist ja auch sehr individuell vom Gewebe her. Und das dauert eben auch seine Zeit, sag ich mal.
Muss man dann auch anders ernähren oder ist irgendwas noch zu beachten? Weil ihr wisst alle, ich weiß viel, kann viel, mach viel, aber Ernährung auf gar keinen Fall. Also was habe ich da zu beachten?
Also die Ernährung ist täglich zu evaluieren, was und wie viel gegeben wird. Also die haben in dieser akuten Phase, könnten sie die Nahrung jetzt so nicht verstoffwechseln oder steht dem Körper nicht zur Verfügung. Das wäre eher so, dass das kontraproduktiv ist. Nichtsdestotrotz wird früh, also innerhalb von 72 Stunden, schon auch begonnen mit der Ernährung, zum Teil auch nach 24 Stunden, aber nicht innerhalb der ersten, weiß ich nicht, 12. Und dann muss man eben abwägen, was parenteral und was enteral gegeben werden kann. Und es sind halt exorbitante Kalorienmengen, die benötigt werden. Das kann auch schon mal bis zu 8000 Kilokalorien pro Tag sein. Das ist abhängig von der Körpergröße, von dem Ausmaß. Der Proteinbedarf ist halt sehr hoch. Und das ist eine spezielle Nahrung, die die Menschen bekommen. Das ist jetzt nicht einfach von den klassischen Herstellern für Ernährung die Original-Sondenkost, sondern das ist eine hochspezialisierte und wird oft dann auch noch ergänzt durch parenterale Ernährung. Ja, weil manchmal ist es eben so, dass der Kalorienbedarf so hoch ist, ja, aber eben aus anderen Gründen die orale Gabe eben nicht in der Menge erfolgen kann.
Und gibt's, ich sage jetzt mal, auch noch saisonale Unterschiede, wann eine hohe Peakzahl an Patienten da ist? Also um nochmal gerade so von der direkten Versorgung nochmal wegzugehen. Ich habe mich gerade gefragt, ist es eher Silvester, ist es die Grillzeit oder haben wir da überhaupt gar keine Daten zu? Ist es immer gleich belegt?
Also die Daten laufen ja insgesamt zusammen oder werden gepflegt im Verbrennungsregister. Dort werden die Zahlen vom letzten Jahr veröffentlicht. Und Vorreiter bei den Erwachsenen sind halt die Haus- und Freizeitunfälle, gefolgt von Arbeits- und Schulunfällen. Dann kommen die Suizide und aber auch kriminelle Ursachen sind genannt. Die Hauptursache sind halt Flammen, gefolgt von Verbrühungen. Und ja, saisonal, man könnte jetzt sagen, die Silvesterraketen und Knaller, weiß ich nicht genau. Das sind ja dann wahrscheinlich eher die Sachen, die nicht intensivmedizinisch betreut werden müssen. In der Regel, jetzt ist es natürlich gerade aktuell ein anderes Ereignis gewesen, aber aus den letzten Jahren eben nicht so genau detailliert hervorgegangen. Und es sind dann eher die Sachen, sowas wie die Wärmflaschen tatsächlich. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man macht sich eine Wärmflasche, legt den auf den Bauch und die ist dann irgendwie auch undicht oder geht kaputt, dann sind das natürlich sehr sensible Bereiche, die da verbrannt werden oder verbrüht.
Deswegen keine Wärmflasche in der Pflege einsetzen. Bei bewusstseinsgetrübten Patienten sowieso nicht.
Genau. Also Silvester, natürlich gibt es da auch vermehrte Aufkommen, aber eben, ich bin mir nicht sicher, ob die tatsächlich alle dann intensiv medizinisch betreut werden müssen.
Ich hätte gedacht, ob von der Silvester, aktuellen Situation. Ja, das ist klar. Ich hätte gedacht, ob Silvester vielleicht mehr Brände gibt. Also, dass die ganzen Sprengtraumata natürlich erstmal anders verseucht werden als auf einer Verbrennungsstation, glaube ich auch. Würdest du sagen, Männer brennen häufiger als Frauen?
Ja, das tun sie.
Aber warum?
Ja, warum ist das so? Ist eine gute Frage. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, sind sie ungefähr doppelt so häufig betroffen mit 67% im Jahr 2023. Und das hängt oft mit riskanteren Freizeitaktivitäten zusammen, aber auch einer gefährlicheren Arbeitsumgebung, also Elektro, Chemie, und dass die Risikoeinstellung ist eine andere als bei Frauen.
Ich habe einen Vortrag von Martin im Kopf, Auer aus Hamburg, der auch auf einer Verbrennungsstation arbeitet. Und wenn ich ihn jetzt falsch zitiere, haut mir sofort auf die Finger. Aber ich glaube, er sagt in seinen Vorträgen, erstens dumme und zweitens vor allen Dingen dumme Männer brennen besonders häufig und gut. Und es hat damit zu tun, dass Männer halt eher auf dumme Ideen kommen. Und man muss wirklich dumme Idee sagen als Frauen. Weil wie häufig fängt eine Situation an mit, halt mal mein Bier. Ich sehe, ihr kennt alle diese Situation. Und es muss ja nicht immer auf der Verbrennungsstation enden, aber wir wissen, dass Männer tatsächlich, wenn einer auf dumme Ideen kommt, dann die Jungs. Auf der Gaußschen Verteilungskurve zumindest die Mehrheit. Würdest du das nicht so sehen, lieber Chris?
Ich glaube schon, dass es ein gewisser Teil der Gesellschaft durchaus eine höhere Risikoaffinität hat zu irgendwelchen Dingen, die auf jeden Fall ungesund sind, die vielleicht auch mit Feuer und heißen Sachen zu tun haben. Und dass sie wahrscheinlich mehrheitlich männlich sind. Das kann schon sein, das ist mein Gefühl. Ich habe dazu aber keine Daten. Aber per se kann schon sein. Ich meine, an Autos schrauben machen Frauen auch, aber ich glaube, ein größerer Teil von Männern macht das wohl. Und keine Ahnung, da passieren halt sicherlich Unfälle mit Flammen und so weiter und so fort.
Aber da ist, also aus meiner Beobachtung, ich glaube nicht, Männer schrauben jetzt mehr an Autos, deswegen passiert da mehr, sondern, also ich habe das wirklich vor ein paar Wochen beobachtet in Koblenz. Drei Jungs um die offene Motorhaube, der Wagen läuft, man versucht was rumzuschrauben beim laufenden Auto und irgendeiner kommt auf die Idee, eine brennbare Flüssigkeit auf den heißen Motor zu kippen.
Ja, das meine ich ja mit
ich unterstelle einfach mal, Frauen kommen nicht auf diese Idee, die würden sagen, pass mal auf, der Motor läuft, Achtung, das ist heiß, diese Flüssigkeit ist brennbar. Hältst du das für eine gute Idee? Halt doch mal Abstand. Hast du eigentlich einen Feuerlöscher dabei? Hast du das schon mal gemacht? Wenn nicht, kennst du jemanden, der sich damit auskennt? Hast du dir zumindest ein YouTube-Video angeguckt? Und Jungs fangen an mit, halt mal mein Bier.
Ich hatte gerade eine Geschichte, und zwar, ich hatte mal eine Freundin gehabt. Und die war
gerade mit, eben eine Freundin?
Nee, gerade eben nicht. Also vor langer Zeit hatte ich eine Freundin und die war, keine Ahnung, mit anderen weg und die haben den Grillanzünder vergessen. Also hat sie mir hinterher erzählt, haben den Grillanzünder vergessen und dann haben sie versucht, den Grill mit Wodka anzumachen. Also es kommt auch, also solche Ideen kommen auch bei Frauen vor, klappen dann halt häufig nicht.
Das ist aber dann ja keine dumme Idee, sondern das ist ja nachgedacht, dass Wodka vielleicht eine brennbare Flüssigkeit sein kann.
Genau, aber am Ende ist vielleicht ganz gut, dass es nicht geklappt. Also ein Grillanzünder ist schon sicherer. Naja.
Wie kommen wir aus diesen Schubladen wieder raus, liebe Franziska? Wir haben uns um Kopf und Kragen geredet. Ich wollte eigentlich mal eine Lanze brechen, aber na gut, es hat wieder nicht funktioniert.
Nun ja.
Fühlst du dich diskriminiert?
Also, ich fühle mich nicht diskriminiert.
Gut.
Und ich bin stolz darauf, dass die Frauen nicht der Vorreiter sind.
Ja.
Ja.
Aber wo es um Vorreiterei geht, also nochmal zu dieser Zentrumsbildung. Ich war auch ganz beeindruckt in der Vorbereitung, dass diese Bettenverteilung tatsächlich auch zentralisiert ist und das macht die Feuerwehr in Hamburg. Und ich habe mir gedacht, warum denn die Feuerwehr in Hamburg?
Warum das so ist, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch historisch gewachsen. Kann ich nicht gut beantworten. Aber es wird halt zentral koordiniert und das sind auch Betten, die man jetzt nicht einfach so abmelden kann. Also es muss schon auch ein triftiger Grund vorliegen, dass man da eben die Betten abmeldet als Klinik.
Ich hoffe, es gibt immer einen triftigen Grund.
Also
ihr da draußen, wenn ihr es hört und ihr kommt aus Hamburg, ihr kennt jemanden von der Feuerwehr, sagt uns Bescheid, warum Hamburg die Verbrennungsbetten in Deutschland. Ist es, weil es da so viel Wasser gibt und spätestens alles lichterloh in Flammen steht? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es einer von euch. Ludwigshafen hätte ich verstanden. Mönchengladbach hätte ich verstanden. Düsseldorf vielleicht auch noch. Aber Hamburg? Warum?
Fragen über Fragen, Carsten.
Christian, hast du denn noch Fragen?
Ja, wahrscheinlich hätte ich tausende Fragen, aber wir müssen, glaube ich, auch einen Sack zumachen, weil es ist ein unfassbar großes Feld. So. Mhm. Also kommst ja in 45 Minuten nicht zu Rande.
Und man kann es von verschiedenen Seiten beleuchten. Seid ihr nochmal neugierig auf die Folge, die Uralt-Folge mit Matthias Prehm? Ich meine, er hat auch bei uns erzählt, er hat ja damals seine Facharbeit über Humor in der Pflege geschrieben, als er auf dieser Verbrennungsstation gearbeitet hat. Und ja, er hat damals diesen Spruch gebracht mit, irgendjemand meinte, da muss man ja schwarzen Humor haben, aber das meinte er nicht, weil da geht es dann eher um andere Sachen. Aber das Feld ist riesengroß. Wir machen den Sack zu, wir machen den Deckel drauf. Liebe Franziska, gibt es Dinge, die du noch unbedingt mitteilen wolltest, die du dir aufgeschrieben hast, wo wir dich jetzt haben, noch nicht zu Wort kommen lassen, die du den Hörenden noch ins Ohr flüstern möchtest?
Nein, ich bin wunschlos glücklich und ich habe alle meine Punkte unterbringen können. Und ja, ich hoffe einfach, dass keiner in diese Situation kommt, dort aufgenommen werden zu müssen und behandelt werden zu müssen. Ja, das ist vielleicht noch das, was ich mitgeben möchte.
Den Worten können wir uns nur anschließen, liebe Franziska. Hoffentlich kommt niemand in diese Situation. Und wenn, ist es gut, dass wir diese spezialisierten Zentren haben. Ich hoffe sehr, sie bleiben uns auch in der bestehenden Krankenhausreform erhalten. Und vielleicht können wir in anderen Bereichen davon lernen, dass eine Zentrumsbildung eine gute Sache ist. Ich bin gespannt, was aus deiner Bachelorarbeit wird und den Qualitätsindikatoren da drin. Du kannst jetzt wahrscheinlich noch nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, sonst laden wir dich da nochmal zu einer Stippvisite ein oder vielleicht wird die Übergabe neugierig auf dich. Wer weiß das schon? Ich wünsche auf jeden Fall da nicht nur Durchhaltevermögen, sondern viel, viel Erfolg. Und ich danke dir für deine Zeit, diese sehr konstruktiven Einblicke. Und lieber Christian, ich danke dir für die Geduld bei meinen technischen Schwankungen heute und wünsche allen da draußen einen wunderschönen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr uns gerade zugehört habt. Habt nette Menschen um euch rum und passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.